Woher die Sonne eigentlich ihre Strahlkraft nimmt, darüber sprechen wir in diesem CF-Podcast Erfindungen und Ideen.
CF-Podcast Erfindungen und Ideen. Unser Beitrag für mehr Freude an Innovationen.
Herzlich willkommen zu unserem CF-Podcast Erfindungen und Ideen, dem Interview-Podcast der Kanzlei Kohaus und Florak. Mein Name ist Elena Winter und ich begrüße diesmal bei mir im Studio die Patentanwältin und Physikerin Dr. Janina Erdmer. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Wir sprechen heute über die Kernfusion, ein Thema, mit dem recht große Hoffnungen für unsere Energieversorgung verbunden sind und mit dem Sie sich ja auch schon in Ihrem Studium beschäftigt haben, richtig?
Genau, ja. Also mich hat das Thema schon sehr früh fasziniert, gerade weil Sie ja auch sagen, dass es, wie Sie gesagt haben, eine große Hoffnung ist für die Energieerzeugung, was ja eine sehr wichtige Frage ist heute, auch ja vor dem Hintergrund des Klimawandels, und ich das einfach sehr technologisch sehr spannend finde und ich da schon früh dann schon bei meiner Bachelorarbeit Berührungspunkte mit hatte und da auf dem Gebiet dann schon gearbeitet habe.
Mhm. Kernfusion sehen wir ja im Prinzip jeden Tag, vor allen Dingen dann, wenn die Sonne scheint, denn die Energie der Sonne und auch der Sterne entsteht eben dadurch, durch Kernfusion.
Genau. Also die Sonne erzeugt Energie oder ist warm, weil da auch Kernfusion passiert. Also das ist eine andere Reaktion als die, die wir uns hier auf der Erde zunutze machen wollen. Also die Reaktion, die in der Sonne passiert, das ist eine Proton-Proton-Reaktion, die ist weitaus unwahrscheinlicher, dass die funktioniert, als die Deuterium-Tritium-Reaktion, die wir uns hier für die Erde ausgesucht haben, quasi für Fusionskraftwerke. Was aber auch gut ist, weil wenn die Sonne so gut, sage ich jetzt mal, funktionieren würde, wie wir das dann uns erhoffen für zukünftige Kraftwerke, dann wäre die Sonne relativ schnell aufgebraucht. Und da sind wir ja darauf angewiesen, dass die Sonne noch lange so strahlt, wie sie es tut.
Sie hatten gerade also das angerissen. Was ist denn jetzt genau der Unterschied? Das sind andere Stoffe, die da im Spiel sind.
Genau. Mhm. Also das sind andere, ja, chemische Elemente, die fusionieren.
Ja.
Also hier auf der Erde, es gibt natürlich verschiedene Fusionsreaktionen, die man ja nutzen könnte, um Energie zu erlangen, aber die für die Erde am technologisch sinnvollsten oder am einfachsten zu realisieren ist die Deuterium-Tritium-Reaktion, weil die bei den Temperaturen, die wir hier erreichen können, also um die 100 bis 150 Millionen Grad, was schon sehr heiß ist, also im Vergleich, die Sonne ist 15 Millionen Grad heiß. Das heißt, wir sind heißer als die Sonne in einem Fusionsreaktor. Aber bei dieser Temperatur funktioniert das halt schon recht gut und effektiv. Und deswegen ist die favorisiert auf der Erde. Und Deuterium und Tritium.
Deuterium und Tritium.
Genau. Ja. Wasserstoffisotope und Deuterium. Das ist ein Wasserstoffisotop, was natürlich zu einem gewissen Prozentsatz im Wasser vorkommt. Also was wir quasi unbegrenzt zur Verfügung haben. Also ein sehr guter Treibstoff, und Tritium muss man brüten, aber das ist auch was man relativ gut hinbekommt. Also deswegen ist da der Treibstoff, sage ich jetzt mal, für absehbare Zeit gesichert.
Aber wir müssen noch mal ein bisschen, glaube ich, einsteigen.
Genau.
Es geht um leichte Atomkerne, die verschmelzen zu schwereren.
Also ein Deuterium und ein Tritiumkern zerschmelzen zu einem Alpha-Teilchen, zu einem Heliumkern, mhm, und einem Neutron. Und dabei wird Energie frei, also gemäß E gleich M mal C Quadrat, der berühmten Einsteinschen Formel, genau, mhm, wird dabei halt aufgrund des Massendefekts Energie frei. Und diese Energie können wir nutzen, um zum Beispiel sie ja in Elektrizität umzuwandeln, mhm, oder generell als Wärmeenergie zu nutzen.
Ja, okay. Und das sind gewaltige Energien, die da
genau.
frei werden. Welche Verfahren gibt es denn da, um diesen Prozess überhaupt herzustellen?
Also generell ist es so, dass Fusion, dieser Zustand, also es ist so, Atomkerne würden sich eigentlich abstoßen, weil die sind beide, also zwei Atomkerne, die positiv geladen sind, die wollen, ja, streben voneinander weg. Mhm. Deswegen braucht man sehr hohe Energien, oder anders gesagt, man muss mit sehr hohen Geschwindigkeiten die Kerne aufeinander zubewegen, damit sie die Coulomb-Barriere, also die abstoßende Kraft, überwinden. Und das kann man machen, zum Beispiel, indem man ein Plasma erzeugt, also ein Gas, so weit aufheizt, dass die Teilchen in dem Plasma, also zum Beispiel Atome, ionisiert werden. Das heißt, die Elektronen und die Protonen oder Kerne, die fliegen frei herum und die kann man dann beschleunigen und dadurch kann man sehr viel Energie auf die Teilchen übertragen und dann passiert irgendwann diese Fusionsreaktion. Mhm. Und dafür braucht man dann die hohen Temperaturen, damit die Teilchen so hohe kinetische Energien haben. Dass sie die Barriere überwinden können. Mhm. Genau. Und dann, wenn diese Fusion funktioniert, dann ist die Idee, dass das Plasma irgendwann, also bei bestimmten Bedingungen, sich quasi selbst inhärent aufheizt und die Fusionsreaktion am Laufen hält und dann immer weiter, sage ich mal, Energie abgeführt werden kann aus dem Plasma. Und jetzt aber erstmal, um das Plasma aufzuheizen und, sage ich mal, in einer gewissen Form zu halten, sodass die Teilchen ja eingeschlossen werden. Dazu gibt es verschiedene Varianten. Entweder macht man das mit Magnetfeldern, also mit großen Magnetspulen. Da gibt es dann unterschiedliche Geometrien. Tokamak und Stellarator sind so zwei Begriffe, die ich jetzt hier in den Raum werfe.
Tokamak und Stellarator.
Genau, das sind verschiedene, ja, also ein Tokamak ist quasi so eine Donutform, wo ich das Plasma in so einem Donut drumherum immer im Kreis, sage ich jetzt mal, sich bewegen lasse und dabei versuche, mit mehreren verschiedenen Heizungsarten das Plasma aufzuheizen, also Energie auf das Plasma zu übertragen und dann in diesem eingeschlossenen Plasma halt versuche, so viel Fusionsreaktion wie möglich zu erzeugen.
Also Tokamak ist das Gerät, was...
Genau, das ist der Reaktor, genau, das ist die Form, diese Donutform, also da gibt es dann halt Magnetfeldspulen drumherum, die das Ganze halt einschließen, das Plasma. Und dann gibt's halt noch einen Stellarator, das ist sowas Ähnliches, nur dass es helikalisch sehr viel, also ja, so ein bisschen verdrillt. Ja, so eine helische Form hat das, es ist ein bisschen komplizierter, aber das...
Verdrillt.
Ja, genau, verdrillt. Also das ist, beim Tokamak hat man so gewisse Probleme, das Plasma, es gibt so gewisse Instabilitäten, also das Plasma versucht, sage ich mal, auszureißen. Und wenn man so eine intrinsisch verdrehte Form hat, dann gibt das teilweise bessere Stabilität. Also da gibt es unterschiedliche Meinungen, was jetzt besser ist, weil ein Tokamak kann man, sage ich mal, ist so ein bisschen simpler von der Struktur und von der Konstruktion. Ein Stellarator ist weitaus komplizierter. Da gibt es so ein bisschen unterschiedliche Meinungen, was denn jetzt am Ende zum Ziel führt. Mhm. Genau. Und dann da gibt es noch eine dritte Möglichkeit oder sagen wir mal eine zweite, weil Stellarator und Tokamak ist ja beides Magnetfusion. Man kann das Ganze auch machen. Also wir müssen ja sehr hohe Temperatur erreichen und oder sehr hohe Dichte, also die Teilchen müssen ja irgendwie so viel Energie haben und so nah sich kommen, dass sie halt, wie gesagt, fusionieren. Mhm. Und da gibt's noch eine weitere Variante, das ist die Laserfusion oder Trägheitsfusion. Das macht man meistens mit Lasern, deswegen auch Laserfusion, dass man halt mit vielen Lasern auf einen gemeinsamen Punkt, also auf einen Brennstoffpellet schießt, wo dann Deuterium und Tritium drin ist und dann so hoch, unter so hohem Druck das Ganze komprimiert, dass es dadurch halt fusioniert. Mhm. Und das passiert dann auf einem sehr, sehr kleinen Maßstab. Mhm. Im Gegensatz zu so einem Tokamak oder Stellarator, das sind sehr große, ja, Reaktoren.
Ja.
Genau. Und das sind natürlich so ein bisschen andere Technologien und mit anderen Schwierigkeiten verbunden. Also zum Beispiel bei diesen Magnet eingeschlossenen Plasmen, da ist auch immer sehr, ja, problematisch. Das war jetzt zum Beispiel auch Hintergrund meiner Doktorarbeit, dass man da halt, man hat das Plasma natürlich in einem Vakuumgefäß gehalten und das hat natürlich auch eine Wand, das Gefäß, und die muss natürlich sehr hohen Temperaturen und auch Neutronenbeschuss standhalten und das ist sehr schwierig, da Materialien zu finden, die halt lange Jahre halten. Mhm. Und das ist bei der Laserfusion ein bisschen anders, weil man da ja in dem Sinne nicht ein Gefäß hat, wo man die ganze Zeit das Plasma drin herumschickt, sage ich jetzt mal. Also okay. Genau.
Was ist denn da jetzt der Unterschied zur Kernspaltung? Also der Name sagt es ja schon, aber vielleicht könnten Sie das nochmal so ein bisschen erklären.
Also der Unterschied zur Kernspaltung liegt einmal in der Reaktion selbst. Also bei der Kernspaltung werden ja schwere Atomkerne wie Uran oder Plutonium gespalten und dabei kann sich eine Kettenreaktion dann selbst erhalten. Das zentrale Sicherheitsproblem dabei liegt aber nicht nur in dieser Reaktion, sondern vor allen Dingen auch in der Nachzerfallswärme. Also auch wenn die Reaktion nicht mehr stattfindet oder wenn ich den Reaktor abschalte, dann muss diese Wärme weiter abgeführt werden. Und das Problem ist dann, wenn eine Kühlung ausfällt, dann kann das bei der Spaltung zu schweren Schäden oder Unfällen führen, im schlimmsten Fall zu einem Reaktorunfall mit Kernschmelze. Das heißt, wenn dann eine bestimmte Wärme noch besteht, dann steigt die Anzahl an Kettenreaktionen immer weiter an, wenn ich nicht kühlen kann. Mhm. Und das kann dann durch die enorme Hitze, die entsteht, bis zur Kernschmelze führen und eben dann auch dazu, dass der Behälter, der das Ganze, die ganze Reaktion umschließt und die Umwelt schützen soll, dann auch dadurch platzt und dann radioaktive Stoffe eben frei werden können. Falls eben nicht weitere Sicherheitsmaßnahmen wie zum Beispiel Steuerstäbe oder Notfallkühlung dann zwischendurch greifen.
Ah ja.
Und ja, diese Kettenreaktion ist natürlich ja ein großes Problem bei der Kernspaltung. Und zum anderen ist ein weiterer Nachteil der Spaltung auch der langlebige radioaktive Abfall. Einmal die langlebigen Spaltprodukte und auch Actiniden, wovon viele radioaktiv und teils auch sehr langlebig sind. Und das stellt dann eben ein Langzeitlagerungsproblem dar. Und bei der Fusion ist das grundlegend anders. Also zum einen habe ich gar keine vergleichbare, sich selbst erhaltende Reaktion, die dann in eine Kettenreaktion münden kann. Denn ich hatte ja schon gesagt, es ist extrem schwierig, diese extremen Bedingungen, die ich für die Fusion brauche, aufrechtzuerhalten. Also etwa Heizung, Einschluss oder die Brennstoffzufuhr. Und wenn da irgendwas ausfällt, dann bricht die Reaktion eben schnell ab, wenn ich da von außen nicht weiter ja, Hilfestellung gebe. Und deshalb gilt Fusion im Vergleich zur Spaltung als inhärent sicherer.
Okay, ja.
Das heißt, es ist zwar nicht risikofrei, aber die Physik selbst sorgt dafür, dass die Reaktion nicht einfach unkontrolliert weiterlaufen kann. Und der andere Vorteil bei der Fusion sind die Brennstoffe, also Deuterium und Tritium. Tritium ist zwar auch radioaktiv, hat aber nur eine Halbwertszeit von 12,3 Jahren, also ist recht kurzlebig. Und zudem sind diese Wasserstoffisotope als Ausgangsstoffe viel günstiger und prinzipiell besser beherrschbar als eben Uran und Plutonium, weil sie eben keine vergleichbaren langlebigen Spaltprodukte erzeugen. Außerdem soll Tritium ja gerade als Brennstoff im Reaktor verbraucht werden.
Mhm.
Es bleibt zwar ein radiologisches Thema bei der Fusion, weil man auch durch den Neutronenbeschuss aktivierte Reaktorbauteile, besonders die Wand, des Reaktors hat. Und deshalb ist da auch eine gezielte Materialauswahl notwendig. Aber man hat eben ein ganz anderes Abfallproblem als bei der Spaltung.
Ja.
Also viel kurzfristiger die Aktivierung. Grundsätzlich was Gleiches bei Spaltung und Kernfusion ist das Prinzip, wie ich dann daraus Energie oder Strom erzeuge. Also ich habe einmal die Wärmeerzeugung auch bei der Fusion. Die Energie oder Wärme steckt da vor allem in den schnellen Teilchen und Neutronen. Und die Energie wird dann von den Teilchen in der Reaktorstruktur vor allen Dingen in den Wänden aufgenommen und in Wärme umgewandelt. Und dadurch erhitzt sich dann ein Kühlmedium, beispielsweise Wasser oder auch ein anderes Wärmeträgermedium. Und daraus wird dann Dampf erzeugt und über eine Turbine, die angetrieben wird, die wiederum einen Generator antreibt, kann ich dann Strom produzieren. Das heißt, das Prinzip der Stromerzeugung ist ähnlich wie bei Kohle oder Kernspaltung, aber die Wärmequelle ist bei der Fusion eine andere. Und ja, aus diesen Gründen ist der Brennstoff, der besser verfügbar ist und intrinsisch sicherer ist, ist da Fusion die deutlich bessere Option ohne mögliche Kettenreaktion und deshalb letztendlich sehr attraktiv.
Ja.
Die Herausforderungen bei der Fusion liegen heute eher in der Technik, würde ich sagen, also eben dieser Plasmaeinschluss, die Materialien und die Neutronenbelastung und Tritiumkreislauf und auch die dauerhafte Wärmeabfuhr, dass ich das technologisch leisten kann, aber diese große Sicherheitsproblematik oder das Problem der Langzeitlagerung von Abfällen habe ich eben nicht.
Und sind das jetzt auch die Gründe, warum bei der Kernfusion von einer sauberen Energiequelle die Rede ist?
Genau, und vor allen Dingen auch, weil es ja anders als bei fossilen Energieträgern, ich keine Verbrennung habe, wo ich Emissionen erzeuge. Also die ist emissionsfrei, die Kernfusion. Und das ist natürlich ja vor dem Hintergrund des Klimawandels dann. Also es wäre, sage ich mal, wirklich ein Gamechanger, wenn wir es hinbekommen würden, Fusion auf der Erde Energie bringen zu realisieren.
Mhm. Gut, aber ein frühes Ergebnis dieser Kernfusionsforschung ist die Wasserstoffbombe, die ja 1952 die USA im Pazifik gezündet haben. Damit ging das nukleare Wettrüsten erst richtig los im Kalten Krieg. Welche Rolle spielt dieser militärische Bereich heute für
also
die Forschung?
Also der ist tatsächlich besonders relevant für diesen Laserfusionsaspekt. Und zwar ist da die USA. Also so historisch gesehen ist die USA jetzt im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel weiter auf diesem Gebiet der Trägheits- oder Laserfusion, weil sie schon lange Jahre da eine große Forschungseinrichtung auch haben, NIF, National Ignition Facility, also Ignition Zündung für ja Zündung der Fusionsreaktion, sage ich jetzt mal, wo sie halt eben solche Laserfusionsexperimente machen. Und wie Sie gerade schon sagten, bei einer Bombe, da geht es ja auch darum, irgendwas zu implodieren, damit es dann explodiert, also Kräfte freizusetzen. Und das ist natürlich, sage ich mal, auch das Prinzip bei diesem Brennstoffpellet, dass man versucht zu komprimieren, um dann halt diese Fusionsreaktion zu erreichen und dadurch halt Energie freizusetzen. Mhm. Und NIF ist auch vordergründig eine militärische Forschungseinrichtung, weil man da halt eben Materialien untersucht auf ihr Implosions- und Explosionsverhalten, sage ich jetzt mal. Deswegen ist Laserfusion auch immer so ein bisschen, was das angeht, behaftet mit diesem militärischen Zweck. Also da muss man, ist auch ganz schwierig, zum Beispiel an Informationen zu kommen, was jetzt an Materialien für so Pellets, für diese Brennstoffpellets angeht. Also die müssen natürlich auch irgendeinen gewissen Mantel haben oder so, weil Wasserstoff ist ja, also als Gas flüchtig, das kann ich ja nicht einfach da so hinstellen, sage ich jetzt mal. Das ist halt ein Aspekt, der für mich persönlich auch ein Grund, warum ich die Magnetfusion, sage ich jetzt mal, favorisiere, weil da, sage ich mal, kann man nicht so einfach schlimme Sachen mit anstellen. Ne? Weil das ist natürlich auch immer die Gefahr, wenn man Wissen akquiriert, dass es natürlich auch zum Schadennutzen genutzt werden kann leider. Und das ist meiner Meinung nach zumindest bei einem Fusionskraftwerk mit Magnetfusion nur schwer möglich. Es ist ja jetzt, sage ich mal, keine Bombe oder sowas. Ja. Aber bei so einem Brennstoffpellet, also das ist per se natürlich auch keine Bombe, weil was da frei wird, ist ja nicht so, sag ich mal, wie bei einer Wasserstoffbombe, hat dann nicht so die Durchschlagskraft. Mhm. Aber natürlich, wenn ich da Wissen akquiriere über bestimmte Materialien, das kann natürlich auch genutzt werden, um was Schädliches zu machen.
Ja. Genau. Aber im Bereich der Energieforschung kann man schon sagen, dass Kernfusion da so der heilige Gral ist.
Genau. Wo Sie gerade auf das Stichwort heiliger Gral zu sprechen kommen, also in der Fusionsforschung wird das heiliger Gral, wurde lange Zeit bezeichnet, der Erfolg, den man erreicht, wenn man bei einem Fusionsexperiment schafft, mehr Energie rauszubekommen, als man in die Fusionsreaktion reinsteckt. Und das ist tatsächlich bei NIF 2022 gelungen, also mit Laserfusion, dass sie erstmals mehr Energie rausbekommen haben, als sie reingesteckt haben. Und das war halt so, okay, wow, es funktioniert, man kann damit Energie erzeugen. Mhm. Weil das war lange Zeit so die Frage, ob das denn wirklich auch realisierbar ist. Und ich glaube, das hat auch in den letzten Jahren das. Und dann gab es auch noch Experimente im Magneteinschlussbereich bei JET. Das ist der Joint European Torus in der Nähe von Oxford in England. Da ist es halt ein Magnetfusionsexperiment gewesen, also bis 2023 war es in Betrieb. Ich selber habe 2016 noch meine Masterarbeit daran geschrieben, Und da wurden auch nochmal 2022 kurz vor Ende, als klar war, dass der aus dem Betrieb genommen wird, wurde dann nochmal geguckt, was geht, sage ich jetzt mal. Und da wurden auch Rekorde in der Richtung sozusagen erreicht. Lange Einschlusszeiten, also lange Zeiten stabiles Plasma, also 5 Sekunden, das ist schon eine ganze Menge produziert. Und das hat, glaube ich, in letzter Zeit einfach so ein bisschen den Hype so ein bisschen befeuert, den es gerade so ein bisschen nach meinem Gefühl gibt in dem Bereich.
Wo sind denn da genau die Hürden in Deutschland oder auch
Also generell ist, glaube ich, so ein bisschen schwierig, wenn man das, also wir sind gerade beim Transfer von der Grundlagenforschung in die Kommerzialisierung. Da ist natürlich einmal schwierig, man muss Investoren finden, weil es natürlich eine Menge Geld kostet, so eine Technologie zu entwickeln. Und die Investoren müssen ja einen langen Atem haben, weil das halt auf Zeithorizonte gerechnet sind, das Ergebnis ist jetzt nicht, ich sag mal, wenn ich jetzt andere Sachen entwickle, dann habe ich wahrscheinlich relativ schnell dann Output. Das ist bei der Fusion, weil so ein Kraftwerk zu bauen, das sind ja super viele Komponenten, ist dann halt so ein bisschen schwierig abzusehen. Das ist definitiv eine Hürde. Ja, ich habe immer das Gefühl, das ist natürlich auch so eine gewisse Hemmschwelle aufgrund Kernfusion, Kernspaltung. Der Name ist natürlich sehr ähnlich, obwohl es grundsätzlich schon verschiedene Technologien sind und die grundsätzlich andere Risiken und Möglichkeiten bieten, ist natürlich auch eine gewisse, von der Bevölkerung vielleicht auch eine gewisse Angst da. wenn man sich nicht damit beschäftigt, denke ich, dann versteht man, dass es vielleicht nicht unbedingt begründet ist. Also klar, jede Technologie hat wahrscheinlich auch ihre Risiken, aber das ist, wie gesagt, ganz anderes Gefahrenpotenzial als bei der Kernspaltung.
Und die Kosten kann ich mir auch vorstellen.
Und die Kosten, genau, deswegen sagte ich ja, man muss Investoren finden, die bereit sind, die Kosten zu tragen. Es gibt sicherlich auch viele staatliche Förderungen jetzt mittlerweile, aber trotzdem, um so einen Reaktor tatsächlich zu bauen, das sind mehrere Milliarden, die da ausgegeben werden müssen. Es gibt zum Beispiel gerade in Südfrankreich auch ein sehr großes Projekt, ITER, das ist quasi der Nachfolger von JET, durfte ich auch schon mal besuchen. Und da wird jetzt schon seit, ich weiß nicht, seit 10 Jahren dran gebaut. Und das ist ein Projekt, da sind 35 Länder beteiligt und jedes Land macht irgendwie eine verschiedene Komponente. Japan ist zum Beispiel für die Magnetspulen zuständig, was natürlich nicht immer einfach ist, sage ich jetzt mal, bei der Projektkoordination. Das ist auch unwahrscheinlich teuer. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile bei 15 Milliarden sind oder so und mal bei 9 Milliarden oder sowas gestartet sind. Das soll jetzt 2035 so richtig in Betrieb gehen. Das sind sehr, sehr lange Zeitskalen. Und ich denke mal, oder ich hoffe auch, dass die Privatwirtschaft das jetzt mit dieser Stimmung, die herrscht, schneller hinkriegt, da einen Reaktor zu bauen. Aber was für mich persönlich auch so ein großer Wandel ist, also wenn ich jetzt von der Grundlagenforschung gehe hin zur Kommerzialisierung, dann habe ich auf einmal so einen Wandel von, okay, wir sind alle total offen und teilen unser Wissen hin zu Investoren, die müssen natürlich auch hinterher, sage ich mal, profitieren von ihrer Investition. Also das ist zum Beispiel möglich mit Patenten oder also mit Schutzrechten und dann hinterher kann ich lizenzieren. Damit kann ich ja dann meine Investitionen wieder reinholen, sage ich jetzt mal.
Das heißt, der Bereich spielt noch nicht so die starke Rolle?
Doch, ich glaube, der spielt immer mehr eine Rolle, aber für die Leute, die jetzt gerade in der Fusion arbeiten, also es sind ja eigentlich alles Wissenschaftler, die dann jetzt vielleicht bei Startups oder anderen Unternehmen anfangen und dann da arbeiten, das ist so ein bisschen ja so ein Kulturwandel, weil man, also ich habe das damals in meiner wissenschaftlichen Zeit, also ich habe meinen Bachelor hier in Düsseldorf gemacht und dann meinen Master in England. Da es auch spezialisierte Studiengänge gibt für Fusionsenergie zum Beispiel. Und meine Doktorarbeit war dann so ein Zusammenschluss von verschiedenen Institutionen hier in Deutschland und Belgien. Und da habe ich das immer als sehr offen erlebt. Also Deutschland hat eine wichtige Rolle in der Fusionsforschung, aber zum Beispiel auch die USA, da wurde immer sehr viel, sehr eng zusammengearbeitet und es gab sehr viel Wissenstransfer. Und das muss sich natürlich jetzt so ein bisschen ändern, wenn ich hingehe und sage, ich gründe ein Unternehmen und das muss auch irgendwie, will ja letztendlich Gewinn machen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, für viele so ein bisschen schwierig, muss man sagen.
Also der ganze Prozess scheint sehr mühsam voranzugehen. Ich habe mal gelesen, in Physikkreisen wird auch manchmal scherzhaft von der Kernfusionskonstante gesprochen.
Ja, genau, die ewige Konstante,
das
50
heißt,
Jahre.
30 hatte ich gelesen, in 30 Jahren ist es soweit und dann sind diese 30 Jahre um und man sagt wieder, in 30 Jahren ist
genau,
es soweit.
Ja, genau. Also ich persönlich muss sagen, ich glaube, wie gesagt, dass da im Moment sehr viel Wandel stattfindet und sehr viel passiert. Ich glaube, die ganzen Startups, die jetzt auch sehr viel Investitionsgelder teilweise eingesammelt haben, ich sag mal so, die müssen jetzt auch liefern. Also deswegen glaube ich persönlich, dass da in den nächsten Jahrzehnten schon, gibt es viele Versprechen, die sagen, es gibt zum Beispiel ein sehr prominentes Startup in den USA, was so eins mit der ersten war, die gesagt haben, okay, wir kommerzialisieren das Ganze und bauen jetzt selbst einen Reaktor. Die haben gesagt, dass die jetzt in 3-4 Jahren den Reaktor da stehen haben wollen. Und ich sag mal so, wenn die natürlich das jetzt nicht machen, dann wird es da natürlich auch eine große Enttäuschungswelle geben.
Ja.
Also ich glaube schon, dass da jetzt zu erwarten ist, dass da jetzt was kommt. Also,
man kann sich jetzt nicht so leicht aus dem Fenster legen.
Genau, jetzt kann man sich nicht mehr so leicht. Ja. Also in der Forschung ist natürlich oft das Problem, dass für so große Projekte, wo man auch sehr viel Technologie einfach braucht und Ingenieursleistung, sage ich jetzt mal, dass da einfach oft das Geld für fehlt. Mhm. Aber wenn jetzt halt die Privatwirtschaft einsteigt und Geldgeber da sind, dann denke ich schon, dass man da viel erreichen kann. Und ich finde, man sieht aber auch schon, zum Beispiel ITER, wenn da wirklich Geld in die Hand genommen wird und was gemacht wird, hat auch schon, sage ich mal, auf dem Weg der Zweitverwertung zum Beispiel viel erreicht. Mhm. Oder das ist dieser Spillover-Effekt. Wenn ich jetzt eine bestimmte Forschung vorantreibe, dann fallen da auch so Seitenprodukte, Nebenprodukte ab. Zum Beispiel finde ich immer ganz witzig, also ich hatte ja schon gesagt, bei der Magnetfusion brauche ich Magnetfeldspulen, um das Plasma eben zu formen oder zu halten. Und da wurde dann als klar war, okay, ITER wird jetzt gebaut, wir brauchen größere, bessere Spulen. Da gibt es dann auch verschiedene Konzepte, entweder, welche, die bei 4 Kelvin, also bei sehr, sehr, sehr niedrigen Temperaturen betrieben werden. Deswegen kurze Notiz am Rande, Fusionsreaktor mit supraleitenden Spulen bei niedrigen Temperaturen oder den kältesten Ort der Erde direkt neben dem heißesten Ort, weil das Plasma halt 100 bis 150 Millionen Grad heiß ist und die Spulen müssen total tief runtergekühlt werden, um halt eben effektiv die Magnetfelder zu erzeugen. Das zeigt nur ein bisschen, wie schwierig das ist, technologisch hinzubekommen. Und dann, wie gesagt, muss man da Materialien finden, die das Ganze irgendwie auch mitmachen.
Okay.
Genau. Und aber in dem Zusammenhang wurden halt MRTs auf einmal viel günstiger und leistungsstärker, weil halt einfach so viel Forschung da reingesteckt wurde, dass sich halt die Magnetfeldspulen weiterentwickelt, dass das natürlich der MRT-Forschung oder generell Magnetfeldspulenforschung einfach zugute kam. Und ich denke, das ist, wird bei ganz vielen Sachen der Fall sein. Also zum Beispiel Materialienforschung, aber auch Diagnostik ist es natürlich total wichtig, dass ich auch weiß, was macht denn das Plasma jetzt gerade da drin? Ich kann ja nicht reingucken. Ja. Dann muss ich mir irgendwie überlegen, was für spektroskopische zum Beispiel Methoden nutze ich, um mir das Ganze irgendwie doch anzugucken. Und da findet super viel Entwicklung statt, die ich natürlich nicht nur für Fusion nutzen kann, sondern es gibt jetzt auch, was ich beobachtet habe, immer mehr Unternehmen, die dann zum Beispiel speziell auf Plasmadiagnostik sich fokussieren und dann da neue Entwicklungen machen, die dann auch in anderen Bereichen eingesetzt werden kann. Also zum Beispiel Plasma wird ja auch, ich sag mal zum Beispiel auch zum Beschichten benutzt oder sowas, wenn ich da irgendwelche Anlagen habe, die ich dann hinterher besser verstehe, weil ich für die Fusion eigentlich was entwickle, ist natürlich auch super.
Okay, aber es ist ein weites Feld, wie man hört, und Sie haben ein unheimliches Wissen darüber. Aber wir können hoffen, dass die Kernfusionsforschung und die Ergebnisse dieser Forschung irgendwann auch die Lösung für unsere Klimakrise sein.
Genau, also wenn das funktioniert, also das Gute ist bei der Kernfusion, das würde halt eine ordentliche Grundlast liefern können. Also die erneuerbaren Energien, wie zum Beispiel Windkraft oder auch Solar, die sind natürlich immer sehr fluktuierend. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Entweder baue ich dann super große Speicher, da habe ich natürlich auch immer Verluste, aber ich kann natürlich den Wind und die Sonne nicht so steuern, wie ich das möchte. Das könnte ich mit einem Fusionskraftwerk halt schon. Mhm. Da könnte ich es einfach anschalten. Also so wie bei einem Spaltungskraftwerk, die es ja schon gibt, da, sag ich mal, kann ich ja auch relativ einfach Energie erzeugen. Das Problem, was ich da habe, ist halt das unwahrscheinliche Gefahrenpotenzial. Also ich persönlich möchte das auch nicht bei mir in der Nähe stehen haben, sage ich jetzt mal. Das ist bei der Fusion, klar, habe ich da auch mit dem Tritium, muss ich da auch gucken, wie ich das mache. Aber das ist halt deutlich, kalkulierbarer und halt im kleineren Rahmen.
Mhm. Sagt Dr. Janina Erdmer, Patentanwältin und Physikerin. Und ich sage vielen Dank für das interessante Gespräch.
Gerne.
Noch mehr spannende Geschichten zu Erfindungen und Ideen finden Sie unter daidalos.blog.